Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich möchte zunächst die bekannte Stelle lesen, die zu diesem Thema hinleitet, aus Philipper 2. Und zwar ab Vers 5, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, welcher, obgleich er in Gleichgestalt Gottes war, es nicht als einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist. Und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch überaus hoch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Das Bekenntnis soll also erfolgen zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Bis hierhin, ich glaube kaum, dass wir heute diesen wunderbaren Text, den wir alle kennen, erschöpfen können. Ich will aber versuchen, über die einzelnen Stufen der Erniedrigung und der Erhöhung Jesu Christi etwas zu sagen. Und ich werde auch parallel dazu aus der Geschichte Josefs, aus jenem wunderbaren Vorbild Jesu Christi, Stellen heranziehen. Es sind ja nunmehr schon über 30 Jahre her, dass ich ein Buch über die Geschichte Josefs schreiben durfte. Das dürfte inzwischen vergessen sein. Und so darf ich etwas hervorholen. Der Kleiderwechsel, der in der Geschichte Josefs 6-mal erfolgt, hat ja eine tiefe symbolisch-prophetische Bedeutung. Die Einkleidung ist in der Symbolsprache der Heiligen Schrift eine Ausstattung mit einer bestimmten Leiblichkeit. Das Entkleidetwerden ist ein Hinweis auf einen Wechsel dieser Leiblichkeit, ja sogar auf das Sterben. Das Überkleidetwerden aber ein Bild von der Auferstehung und Verherrlichung und Verwandlung, wie sie zum Beispiel die Gemeinde erfahren wird. Martin Luther wurde einmal gefragt, was Gott getan habe vor Grundlegung der Welt. Und er hat darauf geantwortet, in seiner etwas groben, vielleicht sogar ironischen Weise, er saß in einem Birkenwäldchen und hat Ruten geschnitten für die, die dumme Fragen stellen. Nun, das mag vielleicht für manchen naseweisen Philosophen eine Antwort sein, aber der Reformator Martin Luther hätte das aus dem Neuen Testament nun besser wissen wollen müssen, was Gott vor Grundlegung der Welt getan hat. Zum Beispiel sind auch wir ja nicht nur Geschaffene, sondern wir sind vor Grundlegung der Welt in Christo Jesu Erwählte, so wie es in Epheser 4 geschrieben steht. Unser Text sagt uns nun, vor Grundlegung der Welt, vor Erschaffung aller Welten und Wesen sei der Christus in Gleichgestalt mit Gott dem Vater gewesen. Der Herr Jesus hat selbst einmal in seinem wunderbaren hohen priesterlichen Gebet darauf hingewiesen, in Johannes 17, Vers 5, wo er sagte, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte vor dem Werden der Welt. Also ehe irgendwelche Geschöpfe, irgendwelche Welten, irgendwelche Wesen entstanden sind. Wir möchten meinen, der Herr Jesus hätte kurz vor seiner Heimkehr zu dem Vater beten müssen, Vater, verherrliche mich jetzt mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe denn ich Mensch geworden bin. Nein, er greift noch weiter zurück. Die alles überragende Herrlichkeit in der Gleichheit Gottes hatte der Christus vor Grundlegung der Welt, ehe der Kosmos geworden ist, ehe die Schöpfung ins Dasein trat. Ich möchte Ihnen darauf einen Hinweis geben. Offensichtlich ist mit der Mittlertätigkeit Christi immer ein Weg der Erniedrigung verbunden. Und auch die Schöpfung ist bereits ein Mittlerwerk Jesu Christi. Denn durch ihn ist alles geschaffen, was jemals erschaffen worden ist. Und so ist dieses Herniederkommen nicht erst geschehen in Bethlehem, sondern bereits mit der Erschaffung aller Welten und Wesen durch den Logos Gottes, durch das Wort Gottes. Gleichgestalt mit Gott heißt Anteilnahme an allen absoluten Gottesqualitäten, an seiner Allmacht, an seiner Allgegenwart, Anteilnahme an seiner Allwissenheit, an seiner Unversuchbarkeit, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst kann auch niemanden zum Bösen versuchen. Und es heißt auch Anteilnahme an der Unsterblichkeit und Ewigkeit Gottes. Das sind die absoluten Gottesqualitäten, die der Christus aufgegeben hat, als er hereinkam in unser armes Fleisch und Blut. Aber zugleich heißt Gleichgestalt mit Gott eine Anteilnahme an dem göttlichen Wesen. Also Wesenseinheit und Wesensaustausch mit dem Vater. Wenn der Herr Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, dann meint er nicht, wir sind ein und dieselbe Person, sondern dann meint er, wir sind Wesenseins. Der Vater ist wesenseins mit mir, ich bin wesenseins mit dem Vater. Und wenn es in Johannes 1,1 einmal heißt, dass das Wort Gottes, der Logos, der Christus, auf Gott hingewandt war, dann ist das jener glückselige Wesensaustausch, der äonenlang stattgefunden hat, bereits vor der Schöpfung, zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Sohn und dem Vater. Ein Austausch seines Lichtes, seiner Liebe, der Fülle seines Geistes und seines unermesslichen Lebens. Aber auch davon abgeleitet ein Austausch seiner Wahrheit, seiner Gerechtigkeit, seiner Treue und seiner Heiligkeit. Wesenseinheit, liebe Geschwister, und da gewinnt das Wort aus 2. Petrus 1 eine gewaltige Bedeutung, wo es heißt, wir sind berufen durch Gottes Herrlichkeit und durch Gottes Tugend. Haben Sie einmal darüber nachgedacht, was das bedeutet? Das griechische Wort heißt Charakterstärke. Man kann es am besten so übersetzen: Wesensvollkommenheit Gottes. Wir sind berufen in Christo Jesu, ebenfalls vor Grundlegung der Welt, durch Gottes Herrlichkeit und durch Gottes Wesensvollkommenheit. Und so nehmen auch wir teil an der göttlichen Qualität, an der Wesenseinheit des Vaters mit dem Sohn. Er war in Gleichheit mit Gott. Er war das Bild Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. So heißt es in Kolosser 1, Vers 15. Das Bild Gottes oder das Abbild Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, gezeugt aus dem Vater, geboren als Gegenüber seiner Liebe und nicht geschaffen, wie hernach die Engel, die Fürstentümer und Gewaltigen, die Mächte und die Throne, die Weltbeherrscher, die Cherubim und die Seraphim. Und so bezeugt uns Hebräer 1 diese überragende Hoheit des Sohnes gegenüber den Engelmächten. Ich möchte nur die ersten Stellen lesen. Hebräer 1, die auch etwas zu tun haben mit dieser Gleichheit mit Gott, wo es heißt in Vers 2, ihn, den Sohn, hat Gott eingesetzt zum Erben des Alls, des Universums. Durch ihn hat er auch die Äonen gemacht. Er ist der Abglanz oder die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck oder der Prägestempel seines Wesens. Und er trägt das All durch das Wort seiner Macht. Und nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt hat, hat er sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Weil er um so vieles besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen lange vor ihnen ererbt hat. Und in Vers 9 heißt es, darum hat Gott, dein Gott, dich zum Messias gesalbt mit Freudenöl, das heißt mit Geist der Freude, weit über deine Genossen hinaus. Das ist die einmalige Stellung des gezeugten Sohnes Gottes, des Erstgeborenen seiner Liebe. Da möchte ich Ihnen aber auch sagen, dass gerade diese Tatsache die letzte Wurzel für den Abfall Satans gewesen ist. Wie er uns bezeugt wird, etwa in Jesajas 14 und in Hesekiel 28. Dieser Dualismus, der nicht in erster Linie zwischen Gott und dem Satan besteht, sondern zwischen dem Christus und dem Satan. Er hat sich entzündet an dieser Gottgleichheit des Sohnes Gottes, an der Wesenseinheit Christi mit dem Vater. Und das wird uns nun auch in der Geschichte Josefs in dieser Weise mitgeteilt. Denn es war eine besondere Auszeichnung durch Jakob, durch den Vater, die den Neid der Brüder erweckt hat. Ich lese hierzu aus 1. Mose 37, Vers 1 bis 4. Und Jakob wohnte in dem Lande, in welchem sein Vater als Fremdling geweilt hatte, im Lande Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, weitete die Kleinviehherde mit seinen Brüdern und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und bei den Söhnen Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihren üblen Ruf ihrem Vater, das heißt den üblen Ruf der Brüder. Und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, denn ein Sohn seines Alters war er ihm. Da denken wir an den Alten an Tagen, an die Ewigkeit Gottes, aus der Sohn entsprungen ist. Und er machte ihm einen langen Leibrock, einen bunt gewirkten Fürstentalar, ein Bild für diese Gottesebenbildlichkeit vor Grundlegung der Welt. Und als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und waren nicht mehr in der Lage, im Frieden mit ihm zu sprechen. Ja, das war die Wurzel für Eifersucht, Hass und Neid der Brüder Josefs. So wie es in Apostelgeschichte 7 in der Rede des Stephanus geschrieben steht. Und die Patriarchen, neidisch auf Josef, verkauften ihn nach Ägypten. Und erst beim zweiten Male wurde Josef von seinen Brüdern wiedererkannt. Der zweite Punkt aus Philipper 2. Er, der Gott gleich war, er hielt das Gottgleichsein nicht wie einen Raub fest, sondern erniedrigte sich selbst. Eigentlich, er entleerte sich selbst. Das griechische Wort meint das Ausschütten eines Kruges oder eines Eimers, der voll Wasser ist. Und wenn man ihn ausschüttet, dann bleibt in ihm kein Tropfen mehr zurück. Das ist die Kenosis Christi, die Selbstentäußerung Jesu Christi, seine Erniedrigung in verschiedenen Stufen. Das ist der Weg seiner Herrlichkeit, der Weg seiner Mittlertätigkeit. Er ist ja der Mittler der Schöpfung, der Mittler in der Geschichte Israels, der durch die Wüste Israel führte. Er ist der Mittler der Erlösung. Er ist der Mittler seines Reiches, des Reiches Gottes und der Vollendung dieser Welt. Und so werden wir es verstehen, wenn das hebräische Wort für Herrlichkeit, Kabod, eigentlich bedeutet, sich schwer machen. Sich schwer machen, um herniederzukommen. Gewicht zu erlangen. Er entäußerte sich selbst. Er leerte sich aus. Er erniedrigte sich selbst. Der Herr Jesus hat über diesen geheimnisvollen Vorgang selbst etwas bezeugt. In Johannes 10, ein ganz kostbares Wort aus Vers 17 und folgende. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Also seine Selbstentäußerung. Eine wunderbare Übereinstimmung mit dem Zeugnis des Paulus, er entäußerte sich selbst. Und dann sagt der Herr Jesus, ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot oder dieses Innenziel habe ich von meinem Vater empfangen. In der Josefsgeschichte wird etwas über diesen wunderbaren Gottesplan gesagt, wo der Christus ausgesandt wird vom Vater, um den Heilsplan Gottes, den wunderbaren Erlösungsplan von Ewigkeit zu Ewigkeit durchzuführen. Dazu lese ich aus 1. Mose 37, Vers 13 bis 17. Und seine Brüder gingen hin, die Kleinviehherde ihres Vaters in Sichem zu weiden. Und Israel sprach zu Josef, weiden nicht deine Brüder zu Sichem? Komm, senden will ich dich zu ihnen. Und er antwortete ihm, hier bin ich. Wir werden dann noch das Wort lesen aus Hebräer 10, siehe, hier bin ich. Deinen Willen zu tun, o Gott. Ein Wort des Christus hier vorgebildet in der Geschichte Josefs. Und er sprach zu ihm, und nun gibt er ihm drei Befehle. Geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen deiner Herde, der Herde, und bringe mir Antwort zurück. Bringe mir Antwort zurück. Und er sandte ihn aus dem Tale von Hebron, und er kam nach Sichem. Und ein Mann fand ihn, und siehe, er irrte auf dem Felde umher. Und der Mann fragte ihn und sprach, was suchst du? Und er sprach, ich suche meine Brüder, tue mir doch kund, wo sie weiden. Und der Mann sprach, sie sind von hier aufgebrochen, denn ich hörte sie sagen, lasst uns nach Dothan ziehen. Und dort zu Dothan hat er sie dann gefunden. Und dort zu Dothan haben sie ihm auch den Fürstentalar ausgezogen, den der Vater ihm geschenkt hatte, den wunderbaren, buntgewirkten Leibrock. Schon ein Hinweis auf das Leiden Jesu Christi am Kreuz. Drei Örtlichkeiten werden hier genannt, die den ganzen Heilsplan umfassen. Hebron, die Gemeinschaft, nicht nur die Gemeinschaft Josefs mit Jakob, sondern die Gemeinschaft des Sohnes Gottes mit dem Vater, als er in der Gleichgestalt des Wesens und der Allmacht Gottes war. Sichem, die Schulterlast, da geht es um die Tragkraft. Die Tragkraft, die Christus bewiesen hat zum ersten Mal, als er das Volk Israel trug wie auf Adlersflügeln. von der Erlösung aus Ägypten an, bis dass sie dann ins Land der Verheißung kamen. Wir werden dann noch die Stellen hören, dass er es war, der Christus, der das Volk Gottes trug. Sichem hat sich aber noch ein zweites Mal erfüllt, als er nämlich die Last der Sünde des ganzen Kosmos trug, als er sie auf das Holz trug, an das Kreuz. Und dann Dothan, und das ist das Ziel der Heilsgeschichte, auch mit Israel, der Doppelbrunnen, die doppelte Sendung des Heiligen Geistes. Einmal zu Pfingsten, als der Frühregen des Heiligen Geistes, und hernach in der bald kommenden Endzeit, nach Joel 2, als der Spätregen des Heiligen Geistes über Israel in den letzten Tagen. Die Quelle des lebendigen Wassers des Heiligen Geistes, des Geistes der Gnade und des Flehens wird dann entspringen für das Volk Gottes. Ein wunderbares Heilsprogramm, nur skizziert in diesen drei Worten: Hebron, Sichem und Dothan. Hebron die Gemeinschaft, Sichem die Schulterlast und die Tragkraft, Dothan die doppelte Quelle des Heiligen Geistes. Das macht Gott immer so, wie der große Künstler Rembrandt, von dem wir Zeichnungen besitzen, in wunderbarer Klarheit, der mit wenigen Strichen es vermochte, ein ganzes Bild uns vor Augen zu malen, etwa aus den Evangelien, das er dann später in Farbe, in Öl umsetzte. Aber ich meine, fast sind die wenigen Striche seiner Radierungen oder seiner Skizzen noch kostbarer, noch lebendiger als die fertigen Bilder. Und so macht das Gott auch. Er legt uns im Alten Testament eine Skizze vor, eine Skizze aller seiner Pläne und seines Heilsplanes, eine Skizze, die uns dann detailliert ausgeführt wird, farbig ausgemalt wird im Neuen Testament. So gehört beides zusammen. Er hielt das Gottgleichsein nicht wie einen Raub fest, sondern er entäußerte, erniedrigte, entleerte sich selbst in der Autorität und Vollmacht, die der Vater ihm gegeben hatte, sein Leben zu lassen. Und nun wird in dem kostbaren Text aus Philipper 2 oftmals etwas übersehen. Ehe nämlich davon gesprochen wird, dass der Herr Jesus Gleichgestalt der Menschen angenommen hat, dass er also gekommen ist in Fleisch und Blut der Brüder, heißt es, er hat Knechtsgestalt angenommen. Er kam in Gestalt der Knechte. Auch das ist vorgebildet in der Josefsgeschichte. Als die Brüder ihn zu Dothan entkleidet hatten und ihn verkauft hatten in die Sklaverei nach Ägypten, wurde er als Sklave gekauft von einem Manne namens Potiphar. Und dieser Potiphar war der Scharfrichter, wir würden sagen der Henker Pharaos. Eine feine Gesellschaft, in die Josef dort hineingeraten ist. Im Hause Potiphars, des Scharfrichters des Pharao, trug Josef nun das Knechtsgewand, das Sklavengewand. Ja, es ist wirklich wahr, was der Herr Jesus in Lukas 11 sagt, dass er als der Stärkere eingedrungen ist in das Haus des Starken, des Scharfrichters, des Satans, der die Exousia, der die Vollmacht des Todes hatte, bis zum Tode und bis zur Auferstehung Jesu Christi. So sagt es uns Hebräer 2, der Fürst dieses Kosmos ist und der Gott dieser Weltzeit. Im Hause Potiphars wird Josef zum Knecht. Aber dort war er ein Mann, dem alles gelang. Alles gab dieser Potiphar in seine Hand, so wie es dann der Herr Jesus in Lukas 11 schildert, dass er, nachdem er eingedrungen war in das Haus des Starken, als der Stärkere, dass er dann den Starken entwaffnet und gefesselt hat und dass er ihn beraubt hat und dass er das Haus des Starken ausgeplündert hat. Er ist der Stärkere. Er nahm zunächst einmal Knechtsgestalt an. Nebenbei gesagt, dieses Gewand des Knechtes, des Sklaven, wird ihm dann ausgezogen von dem ehebrecherischen Weib Potiphars, die ihn zur Hurerei verführen will. Und weil er ihr nicht zu Willen ist, in der Achtung vor dem Gebot Gottes, ergreift sie ihn bei seinem Gewand, reißt ihm das Obergewand vom Körper und mit diesem Gewand in der Hand tritt sie ihrem Manne entgegen, der von der Reise zurückkehrt, damit dann Josef in den Kerker geworfen werde als Ehebrecher und Hurer. Siehe, dieses Gewand ist Zeugnis gegen ihn. Und in diesem ehebrecherischen Weib Potiphars dürfen wir durchaus etwas sehen von jener Generation Jesu, von der Generation seiner Zeitgenossen, die er nennt, die ehebrecherische Generation, die ihm ja wirklich dann das Gewand seines Leibes ausgezogen hat. So wie es in Sprüche 20,16 heißt, nimm ihm das Kleid, denn er ist für einen anderen Bürger geworden und des fremden Weibes willen fände ihn. Da denken wir an das Weib Israel, das anderen Göttern und Mächten dient im Ehebruch, obwohl es das Weib Jehovas hätte sein sollen. Aber nun zu der Frage, der Herr Jesus in seiner Erniedrigung nahm zunächst Knechtgestalt an. Und wenn wir in der Heiligen Schrift nachforschen, und wir sollten bei all diesen offenen Fragen immer erst nachforschen in der Heiligen Schrift, ehe wir unsere eigenen Gedanken und Fantasien bemühen, dann finden wir, die Knechte Jahwes, die Knechte Gottes sind die Engelmächte. Sie sind die Täter seines Willens, ja sogar die Täter seines Wohlgefallens, was leider manche überlesen. Es ist also nicht ganz richtig, wenn man sagt, sie seien lediglich Vermittler des Ratschlusses Gottes. Nein, sie sind auch die Täter seines Wohlgefallens. Und aus diesem Grunde hat Gott die Lichtesmächte ausgesandt zum Dienst an denen, die die Errettung ererben sollen. Das würde Gott niemals tun, wenn diese Lichtesmächte Verführungsmächte wären, die die Leibesgemeinde verführen wollten. Nie und nimmer. Sie sind Täter seines Wohlgefallens. Da werden Sie sagen, haben denn auch die Fürstentümer und Gewaltigen, die Engelmächte, die Kosmokratoren, eine Leiblichkeit? Ganz gewiss. Denn im Brieflein des Judas steht davon geschrieben, dass die abtrünnigen Engel, die in der Urzeit den Töchtern der Menschen nachgegangen sind und mit ihnen eine Einheit herstellten, dass sie ihre Leiblichkeit verlassen haben, ihr Euketerion. Und damit wird im Neuen Testament auch unsere künftige Leiblichkeit angesprochen, mit dem gleichen Wort, die wir einmal besitzen werden bei Christus. Das Euketerion, das ist natürlich keine Leiblichkeit aus Fleisch und Blut, sondern das ist eine Leiblichkeit, die uns in der Heiligen Schrift geschildert wird, in den Symbolen von Gold, Silber und Edelsteinen. Ich sah seinen Leib, sagt Daniel, wie einen Saphir. Deshalb sollen ja auch wir auf dem Christusgrund nicht Holz, Heu und Stoppeln bauen, sondern Gold, Silber und edle Steine. Material für unseren kommenden Leib der Herrlichkeit, der einmal in Christus gleicher Schönheit uns geschenkt werden soll. Für das Eukaterion, die Behausung, die uns von Gott schon zur Verfügung gestellt ist. Er nahm Knechtsgestalt an. Und als ein solcher, der sich offenbarte auf der Seinsebene der Engel und Mächte, wurde er genannt der Maleach Yahweh, der Engel Yahwehs. Und Engel heißt nichts anderes als Bote oder als Beauftragter. Es kann von Menschen verwendet werden. Und es wird im Alten Testament etwa 50 Mal von Menschen verwendet. Einer der Propheten wird sogar Engel Yahwehs genannt. Er, ein Mensch, ein Prophet. Es kann natürlich, so sind wir es gewohnt, von Geistesmächten genannt werden in der unsichtbaren Welt, die auch Beauftragte Gottes sind. Und es wird verwendet von dem Christus, der Knechtsgestalt angenommen hat, der Elohim, das heißt Gott und Heiliger Israels geworden ist und der in der Wohnung der Lichteswolke in der Mitte des Volkes Israel durch die Wüste zog. 57 Mal erscheint im Alten Testament dieser Begriff Engel Yahwehs, Beauftragter Yahwehs. Und das sollten wir uns nicht stören, dass einmal der Vater sagt in 2. Mose 3, ich werde nicht selbst in eurer Mitte hinaufziehen, aber ich werde meinen Beauftragten, meinen Engel, meinen Beauftragten senden, und in ihm wird mein Name sein. Und da dürfen wir eines wissen, der Name des Vaters ist nur in dem Sohn, nicht in einem x-beliebigen Engel, schon gar nicht in einem Finsternisengel, wie ich es gehört habe. Es ist kein Engel der Führer Israels gewesen, sondern der Christus in Gleichgestalt der Knechte Jehovas als der Engel Yahwehs. Und dafür gibt es ganz, ganz klare Belege. In 1. Korinther 10, Vers 4 sagt der Apostel Paulus, der Felsen, der Israel begleitete und führte und durch die Wüste mitwanderte, war der Christus und kein anderer. Und wenn wir das dem Apostel Paulus nicht glauben wollen, dann wollen wir gerne noch einen anderen Zeugen herbeiführen, der sogar dabei gewesen ist, nämlich Moses, 5. Mose 32, 12. Da führte ihn, Jeschurun, das ist ein Name Israels, da führte ihn Yahweh allein, kein anderer Elohim, kein anderer Gott war bei ihm. Ja, das ist doch wohl klar, was da gesagt werden soll. Und an derselben Stelle, wo es heißt, mein Beauftragter, mein Maleach, mein Engel wird mitziehen, in dem mein Name ist, sagt Gott auch, mein Angesicht wird mitziehen. Ja, glauben wir denn, er würde irgendeinen x-beliebigen Engel nennen, mein Angesicht, als allein den Sohn, der das Bild Gottes ist? Und deshalb sagte Mose an einer anderen, wird von Mose an einer anderen Stelle gesagt, das Bild Yahwehs schaute er. Das Bild Yahwehs schaute er. Da brauchen wir nur Kolosser 1, 15 aufschlagen. Er ist das Bild Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Liebe Geschwister, wir sollten immer Schrift mit Schrift vergleichen und die wunderbare Zusammenschau der Heiligen Schrift uns vor Augen stellen. Dann werden wir vor Irrwegen auch in der Lehre bewahrt. Aber nun möchte ich zu diesem Zusammenhang Christus in Knechtsgestalt doch noch wenigstens eine Stelle lesen. Meine Zeit läuft mir davon. Wir wollen ja Jesus Christus auf seinem Weg der Erniedrigung und der Erhöhung noch ein wenig begleiten. Jesajas 63. Jesajas 63, ab Vers 9, schon Vers 8. Sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht trügen werden. Und er ward ihnen zum Retter. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Und der Engel seines Angesichtes hat sie gerettet. Das heißt, der Beauftragte seines Angesichtes, kein Engel, so wie wir es gewohnt sind, in seiner Liebe und in seiner Erbarmung hat er sie erlöst. Wer? Der Engel seines Angesichtes, der Engel Jehovas. Und er hob sie empor und trug sie alle Tage der Vorzeit. Da haben wir wieder Sichem, die erste Erfüllung von Sichem, Traglast, Tragkraft, das, was der Christus getragen hat, als er das Volk führte durch die Wüste. Sie aber sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Den Heiligen Geist des Engels seines Angesichtes, des Christus. Da wandelte er sich ihnen in einen Feind, er selbst stritt wider sie. Da gedachte sein Volk der Tage der Urzeit, der Tage Moses, wo ist der, welcher sie aus dem Meere heraufführte, samt den Hirten seiner Herde? Wo ist der, welcher seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab, der seinen herrlichen Arm zur Rechten Moses einherziehen ließ? Nur die eine Stelle. Es gibt noch viele andere. Damit wir noch einen Nenner haben, der das abschließt, damit wir die Dinge sehen, das Wirken Christi bereits in den Tagen, da das Volk Israel durch die Wüste zog, möchte ich Ihnen einen Satz sagen. Es heißt einmal im Hebräerbrief von Jesus Christus, er sei der Apostel unseres Bekenntnisses. Gott hat niemals einen der 12 Apostel Sohn genannt und hat zu ihm gesagt, du bist mein erstgeborener Sohn. Aber er hat wohl den erstgeborenen Sohn Apostel genannt, weil auch er ein Gesandter ist, ein Gesandter des Vaters. Und Gott hat auch keinen Engel mein Sohn genannt. Aber er hat den Sohn, den Erstgeborenen seiner Liebe, Engel genannt, weil er ein beauftragter Bote des Vaters war, in Knechtsgestalt. In Knechtsgestalt der Engel, Mächte, der Götter, als er der Heilige und Gott Israels war. Und nun weiter in Philipper 2. Er kam in Gleichgestalt der Menschen, wir könnten sagen, damit er gehorsam sein konnte bis zum Tod, ja sogar bis zum Tod am Kreuz. Denn anders war es gar nicht möglich. Er musste Fleisch und Blut der Brüder annehmen, damit er überhaupt versuchbar würde, damit er überhaupt sterblich würde, damit er überhaupt leiden könne an unserer Stelle. Das ist nun das große Geheimnis, da der Herr der Engel, der Jahwe Zebaoth, der Herr der Heere, unter die Engel erniedrigt worden ist, so wie es uns Hebräer 2 in einer einmaligen Weise bezeugt. Er nahm Gleichgestalt der Menschen an und wurde gehorsam bis in den Tod, ja sogar bis zum Tode am Kreuz. Johannes 1,14 sagt, er schlug sein Zelt in unserer Mitte auf. Die Engländer übersetzen, he tabernacled among us. Er schlug das Stiftszelt seines Leibes in unserer Mitte auf. Und da denken wir an das Allerheiligste seines Geistes, an das Heiligtum seiner heiligen Seele, und an den Vorhof seines Leibes. Denn er ist gekommen nach Römer 8, Vers 3, in Gleichheit des Fleisches, der Sünde und des Todes. Und nach Hebräer 2, 14 bis 15 zog er Fleisch und Blut der Brüder an. Und das Ende davon war, dass er der Bürge ganz entkleidet wurde und als Zeichen davon nackt am Kreuz hing, völlig entäußert, so wie ihn keiner der Künstler darzustellen gewagt hat, völlig nackt, völlig entblößt. Diese Tatsache, dass er entkleidet wurde, dass er unseren Leib angenommen hat, hat Konsequenzen. Er kam und trug das tönerne Gefäß unseres Leibes und nahm auf diese Weise Anteil an unserer Sterblichkeit, an unserer Versuchbarkeit, an der Verweslichkeit unseres Leibes. Wenn Gott ihn nicht am dritten Tage auferweckt hätte, wäre sein Leib im Grabe verwest. Das sagt uns der Apostel Petrus ganz deutlich. Aber sein Heiliger sollte die Verwesung nicht sehen. Er nahm teil an der Unehrenhaftigkeit unseres Leibes, an der äußeren Schwachheit. Und deshalb vergoss Jesus Tränen. Deshalb seufzte er. Deshalb litt er in seinen Versuchungen bis aufs Blut. Deshalb hat er Angst ertragen im stillen Garten in Gethsemane, aber in ihm war keine Sünde. Er tat keine Sünde und er wusste von keiner Sünde. Aber in ähnlicher Weise, wie wir zwischen Geist und Fleisch stehen, zwischen Engel und Tier, wir sind gleichsam Bastarde, zu Herzen nehmen, weil es uns angeht. Ich möchte doch noch einmal das eine schöne Wort aus Sprüche 20 lesen. Nimm ihm das Kleid, denn er ist für einen anderen Bürger geworden, und des fremden Weibes willen fände ihn. Wie er entkleidet worden ist, möchte ich noch aus der Josefsgeschichte lesen, wie ihn seine Brüder entkleidet haben, aus Kapitel 37 des ersten Mosebuches, ab Vers 31. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef sein Langgewand aus, das besondere Gewand, das ihn umkleidete. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer, kein Wasser war in ihr. Das Totenreich wird einmal in Sacharja 9 die wasserlose Grube genannt. Und sie nahmen das Langgewand Josefs, schächteten einen Ziegenbock und tauchten das Gewand in Blut. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmach und voller Hohn. Und sie sandten das Langgewand, das Besondere, hin und brachten es so zu ihrem Vater. Und sie sagten, dieses fanden wir, erkenne doch das Gewand. Sollte es nicht von deinem Sohne stammen? Was sind das doch für abgebrühte Burschen, die in der Lage sind, das ihrem Vater anzutun? Und er erkannte es und sprach, das Langgewand meines Sohnes, ein böses Tier hat ihn gefressen, zerrissen, ja, zerrissen ist Josef. Und Jakob zerriss sein Gewand und legte Sacktuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn viele Tage. Und sein Vater beweinte ihn. Hier wird etwas deutlich von der Trauer Gottes des Vaters in der Passion des Leidens Jesu Christi, die Mittrauer Gottes. Aber dann sollten wir nicht übersehen, dass der Christus auch im Tode war. Das heißt, im Scheol, im Totenreich, so wie er es selbst bezeugt hat, dass der Menschensohn, der Sohn Adams, 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein werde uns sein müsse. Und das hat er gesagt im Gleichnis des Propheten Jona. Hier sollten wir denken an die vielen Psalmen, an die vielen messianischen Psalmen, die vom Leiden des Christus im Totenreich sprechen. Denn er war 3 Tage abgeschnitten, dort im Tode. In Römer 6,9 sagt einmal der Apostel Paulus im Hinblick auf die Auferstehung Jesu Christi, auf jenen wunderbaren Heilstermin: Von nun an herrscht der Tod nicht mehr über ihn. Und das wird uns vorgebildet in jener Tatsache, dass Potiphar ihn, Josef, in den Kerker geworfen hat, nachdem sein ehebrecherisches Weib Josef angeklagt hat und ihm das Gewand Josefs entgegengehalten hat. Und dann wurde er in den Kerker geworfen und trug Gefangenenkleidung, Kerkerkleidung, Gefängniskleidung. Sehen Sie, hier wird uns oft entgegengehalten das Wort Jesu, das er gesagt hat am Kreuz, als ein letztes Wort: Es ist vollbracht. Dieses "Es ist vollbracht" ist aber nicht seine persönliche Vollendung, sondern es ist die heilsgeschichtliche Vollendung. Es ist die große Vollendung des Heilswerkes Gottes, das Zentrum der ganzen Heilsgeschichte Gottes, der Mittelpunkt der Liebesgedanken Gottes, ist vollbracht. Die persönliche Vollendung des Sohnes Gottes erfolgte erst, als er auferstanden ist, auferweckt worden ist durch die Kraft Gottes. Und auch das Wort "Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist", das bedeutet nicht, dass nun der Christus in diesen 3 Tagen zum Vater zurückgegangen sei. Es bedeutet lediglich, dass er sich der Schutzmacht und Vollmacht des lebendigen Gottes anvertraut hat. Er selbst aber, der Sohn Adams, der Menschensohn, hat im Tode gelitten, war im Kerker des Totenreiches. Und die Verkündigung, die Heilsverkündigung für die Geister im Totenreich hat nicht in den 3 Tagen stattgefunden, als er noch nicht der Sieger über den Tod war, als er noch nicht legitimiert war durch den Vater mit den Schlüsseln des Totenreiches und des Hades, sondern sie hat stattgefunden in den 40 Tagen nach seiner Auferstehung. Offenbarung 1 heißt es: Siehe, ich bin lebendig in die Weltzeiten der Weltzeiten und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Darum fürchte dich nicht. Und in 1. Petrus 3,18 heißt es: Nachdem er lebendig gemacht wurde im Geist, ging er hin in die Totenwelt und hat das Evangelium seines Sieges den Toten im Gefängnis verkündigt. Und so ist es auch, wenn wir in die Geschichte Josefs hineinschauen. Es hat dort 2 Phasen gegeben. Zunächst war er nur im Kerker, als ein Gefangener in einer Einzelzelle unter anderen Gefangenen. Aber dann hat der Chef des Kerkers gemerkt, dass Gott diesem Mann Gelingen gab. Und er hat ihn erhöht zum Aufseher über alle Gefangenen. Und erst als er zum Aufseher über die Gefangenen des Kerkers erhöht worden war, hat er ihnen seelsorgerliche Dienste getan. Hat er zum Beispiel dem Mundschenken seinen Traum gedeutet, in dem Sinne, dass er zum Leben erhöht werde, aus dem Kerker heraus. Und er hat auch den Traum des Bäckers gedeutet, in dem Sinne, dass ihm bald der Tod widerfahren werde, dass er vom Pharao zum Tod verurteilt würde. Wir können das in der Josefsgeschichte nachlesen. So wie es einmal in 2. Korinther 2, 14 bis 16 heißt, dass Gott uns alle Zeit im Triumphzug umherführt mit dem Christus,
indem wir das Evangelium seines Sieges verkündigen und einen Geruch des Lebens zum Leben ausströmen, einen Wohlgeruch Christi für die, die gerettet werden sollen, aber auch einen Geruch des Todes zum Tode für die, die verloren werden, sodass bei jeder Verkündigung Leben bewirkt wird, aber auch Tod, Verdammenswürdigkeit, Verantwortung, Verantwortlichkeit bei denen, die das Evangelium ablehnen, so wie bei dem Mundschenken zum Leben, bei dem Bäcker zum Tode. Christi abgeschnitten sein im Tode, im Scheol. Er war gehorsam bis zum Tod, bis in den Tod hinein. Nachdem aber der befreite Mundschenk von seinen Erlebnissen im Kerker dem Pharao berichtet hatte, hat der Pharao Josef aus dem Kerker herausgerufen und hat ihn befreit. Ein Bild für die Auferweckung und Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und dann heißt es, ehe Josef in Eile, gleichsam rennend, vor den Thron des Pharao trat, hat er einen Kleiderwechsel vollzogen. Er hat das Gefangenengewand abgelegt und hat er ein reines, sauberes, weißes Gewand statt der Gefängniskleidung angezogen. Und zuvor hat er sich rasiert, so wie das bei den Ägyptern war, nicht nur im Gesicht, sondern am ganzen Körper, hat sich gesalbt, hat sich gereinigt, hat allerlei Wohlgerüche an seinen Körper gebracht, das war in Ägypten so, und erst dann hat er das reine, neue, leuchtend weiße Gewand angezogen, in dem er vor den Pharao hingetreten ist. Ja, der Christus selbst erfuhr das, was einmal von seinem Heilswerk in Jesajas 61, 1 bis 3 geschrieben steht. Dort heißt es, der Geist des Herrn, Jahwes, ist auf mir, weil Jahwe mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, um Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um auszurufen das Jahr des Heils Jahwes und den Tag der Rache unseres Gottes und zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand, das heißt einen Leib der Herrlichkeit statt eines verklimmenden Geistes. Das hat der Christus selber erfahren bei seiner Auferstehung aus dem Kerker des Todes, aus dem Scheol, aus der wasserlosen Grube. Jahwe hat ihn gesalbt. Ihm, dem Sanftmütigen, wurde die frohe Botschaft seiner Befreiung und Auferweckung gebracht. Denn zunächst wurde er vom Vater auferweckt, ehe er auferstanden ist. Ihm wurde gesandt, ihm, der zerbrochenen Herzens war, wurden die Wunden verbunden, Freiheit wurde ihm ausgerufen, ihm, den Gefangenen des Todes, Öffnung des Kerkers, ihm, dem Gebundenen, ihm, dem trauernden Zions, wurde gegeben Kopfschmuck, ein Kopfdiadem statt Asche, Freudenöl, Geist der Freude statt Trauer, ein Ruhmesgewand, ein Leib der Auferstehung und der Herrlichkeit statt eines verzagten Geistes. Diese Reinigung vom Todesgrauen in der Unterwelt wird uns auch in Apostelgeschichte 2 bezeugt. Apostelgeschichte 2, Vers 23 und folgende. Diesen übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte. Die Geburtswehen, die Geburtsschmerzen des Todes, das Todesgrauen. Wir könnten sagen, nachdem er den Christus gereinigt hat von all dem, was er dort im Todeskerker erfahren hat. Wie es denn nicht möglich war, dass er von dem Tode festgehalten würde. Das war also das Wollen der feindlichen Mächte, der finsteren Mächte, das Wollen des Todes. Und dann zitiert er aus einem Psalm Davids, wo es dann heißt, Vers 27, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan, Wege des Lebens. In wunderbarer Übereinstimmung mit Jesajas 61. Ja, es ist wahr, nachdem Josef aus dem Kerker gerufen worden ist durch den Pharao, durch den höchsten Herrscher, hat er sich gereinigt, hat er sich salben lassen, hat er sich rasiert, hat er sich in Wohlgerüche eingehüllt, hat er ein leinenes, weißes Byssusgewand angezogen und ist in dieser Weise vor den Pharao hingetreten. Aber nun möchte ich Ihnen eines sagen, das ist noch nicht das Endergebnis der Erhöhung Jesu Christi. Sehen Sie, die Leiblichkeit seiner Auferstehung ist noch nicht die volle Herrlichkeit. Zwar war er in der Lage, zugleich an der sichtbaren Dimension dieser Schöpfung teilzunehmen, als auch an den unsichtbaren Dimensionen der Gotteswelt. Er konnte durch geschlossene Türen gehen. Er konnte vor den Augen der Jünger entschwinden. Aber er aß auch vor ihren Augen Fisch und Honig. Er ließ sich von ihnen betasten und sie spürten, er hat Fleisch und Knochen. Er hat einen wirklichen Leib, es ist der Leib, der im Grabe lag. Und wir lesen an keiner einzigen Stelle, dass der Auferstandene erschienen wäre, etwa in der Herrlichkeit, wie er auf dem Berge der Verklärung erschienen ist, als sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Vollkraft, als seine Kleider weiß wurden, wie sie kein Färber auf Erden jemals weiß herstellen kann. Diese Herrlichkeit war ein Vorbild auf eine weitere Leiblichkeit Jesu Christi, auf die Leiblichkeit seiner Erhöhung. Er, der Auferstandene, der von den Jüngern gesehen wurde, der von ihnen geschaut wurde, der von ihnen gehört wurde, der vor ihren Augen gegessen hat und der von ihnen betastet wurde, er ging ein in eine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Auferstehungsleibes weit übertrifft. Als er erhöht wurde zum Throne Gottes, zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und das nennen wir ja die Himmelfahrt, die nichts anderes ist als seine Thronerhöhung. Und da möchte ich Ihnen sagen, den Leib, den er nun trägt, den der Vater ihm gegeben hat, oder die Herrlichkeit dieser Leiblichkeit, die die Auferstehungsherrlichkeit noch übertrifft, ist die Herrlichkeit seiner Wiederkunft, seiner Epiphanie. In dieser Herrlichkeit wird er einmal wiederkommen. Und diese Herrlichkeit werden auch wir einmal tragen in dem Christusgleichen Leib, der für uns bereitsteht, ohne Schwachheit, ohne Krankheit, ohne Verwesungsmöglichkeit, ohne Todeswesen und Todesgrauen, ohne Sünde, ohne Unehre. Und wenn Sie diese Herrlichkeit schauen wollen, da sollten Sie einmal mit mir lesen, Offenbarung 1, die Herrlichkeit des wiederkehrenden Christus, die die 12 Apostel so nicht gesehen haben. Es war nur Johannes auf Patmos und der Apostel Paulus, der Christus in dieser Herrlichkeit gesehen hat. Davon werden wir dann morgen noch hören. Ich lese einmal aus Offenbarung 1, ab Vers 12b. Als ich mich umgewandt hatte, sah ich 7 goldene Leuchter, 7 Gemeinden, und inmitten der 7 Leuchter einen gleich dem Sohne Adams, dem Menschensohn, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewande oder Talar. Hier haben wir wieder das Gewand, das Kleid als Bild einer Leiblichkeit und Herrlichkeit. Und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Hochofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Denken wir an einen Wasserfall, der aus einer großen Höhe herabstürzt. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Munde ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht war wie die Sonne, die da leuchtet in ihrer Vollkraft. Und als ich ihn sah, sagt Johannes, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie ein Toter. Der legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Ewige, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich wurde tot und siehe, ich bin lebendig in die Weltzeiten der Weltzeiten und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Das ist die Herrlichkeit, mit der Jesus Christus begrüßt worden ist von dem Vater. Das sind die Geschenke, die uns auch im Worte Gottes des Neuen Testamentes genannt werden als Intronisationsgeschenke des Vaters an seinen geliebten Sohn. Er wurde vom Vater begrüßt als ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks, wo der Vater zu ihm sagte, setze dich zu meiner Rechten, so lange, bis ich alle deine Feinde zum Fußschemel deiner Füße niederlege. Er wurde begrüßt vom Vater mit dem Namen über alle Namen, Epheser 1, 21, der allen Namen überragt und den wir bis heute nicht kennen. Damit in diesem wunderbaren Namen, den der Vater Jesus gab, sich einmal aller Knie beugen werden, sowohl der Himmelsmächte als auch der irdischen, als auch der unterirdischen und aller Zungen zur Verherrlichung Gottes des Vaters das Bekenntnis ablegen. Allherr, Kyrios, ist Jesus der Messias, der Name über alle Namen. Und er hat noch ein besonderes Geschenk bekommen, nämlich vom Vater die Verheißung des Heiligen Geistes. Er war nun in der Lage, den Geist Gottes im Auftrag des Vaters ausströmen zu lassen in diese Welt. Das war auch ein Intronisationsgeschenk des Vaters an den erhöhten Sohn, weil er gehorsam war bis in den Tod. Deshalb hat der Vater ihn überaus hoch erhöht. Das möchte ich Ihnen noch ein wenig illustrieren an den Intronisationsgaben, die der Pharao dem Josef gegeben hat, den er Zaphnat Paneach nannte. Zaphnat Paneach, das Brot des Lebens oder Überfluss des Lebens oder Welternährer oder Erretter der Welt. Das alles kann es nach dem Ägyptischen heißen. Brot Gottes, das Brot aus dem Himmel, Jesus Christus, der Welternährer, der die Überfluss des Lebens durch den Heiligen Geist gibt. Was hat Pharao ihm gegeben, als er nun intronisiert wurde als zweiter Mann auf dem Throne Ägyptens? Kleider aus feinstem weißen Byssus. Da sehen wir etwas von dieser Herrlichkeit seiner Wiederkunft, seiner Erhöhung, seiner Epiphanie. Zweitens, er hat erhalten den Siegelring des Pharao. Das heißt, er konnte nun mit diesem Siegelring alle Verträge schließen, die er nur wollte. Er hatte absolute Legitimation und Auftragsvollmacht, zu tun, was er wollte im Namen des Pharao. So wie Jesus Christus alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, damit er im Auftrag des Vaters handeln kann. Bis zu jenem Zeitpunkt, wo ihm einmal alle Feinde zum Schemel seiner Füße liegen und wo er sich dem wieder unterordnen wird, der ihm das All untergeordnet hat, damit dann Gott sei alles in allen. Dann wurde ihm gegeben als drittes die goldgewirkte Amtskette, die Kette, die seine Hoheit, seine Autorität, seine Vollmacht kennzeichnet, so wie es in Ägypten war. Sie haben vielleicht einmal Bilder gesehen, etwa von dem Pharao Tutankhamun, der auch einen solchen Amtskragen trug. Und er erhielt die zweite Staatskarosse, einen Zweisitzer des Pharao, mit dem er durch die Lande fahren durfte, um sich allen in Ägypten als der Throninhaber vorzustellen. Und Herolde liefen vor diesem Wagen einher und riefen: Abrek! Das heißt, Knie beugen. Ja, so wie es in Philipper 2 heißt, dass alle die Knie beugen werden und alle anbetend bekennen werden, Jesus Christus ist der Herr. Ich möchte Ihnen noch ein Geheimnis sagen. Dieses Abrek, Knie beugen, kommt nur einmal im Alten Testament vor und ist das einzige Wort mit dem Zahlwert 223. Es gibt kein anderes. Aber es gibt im Neuen Testament noch einen Ausdruck, nämlich Gewächs des Weinstocks. Ich werde von diesem Gewächs des Weinstockes nicht mehr trinken, bis ich es mit euch trinken werde im Reiche meines Vaters. Das hat den Zahlwert 7 mal 223. Hier ist das Kniebeugen vollendet. Deshalb beten wir an, schon jetzt beim Herrenmahl. Deshalb sind wir Erstlinge seiner Liebe, die schon jetzt in einer Vorausdarstellung seines triumphalen Sieges über alle Welten und Wesen als Erstlinge die Knie vor ihm beugen und als Erstlinge im Heiligen Geist sagen: Allherr ist Jesus der Messias, mein Herr bist du Jesus. Intronisationsgeschenke. Was sagte der Pharao von dem Mann, erfüllt mit Gottes Geist? Er nannte ihn so, ein Mann erfüllt mit Gottes Geist, nachdem er seine Träume gedeutet hatte und eine wunderbare weise Voraussicht in der Planung bewies. Du sollst über mein Haus herrschen. Deinem Befehl soll mein ganzes Volk sich fügen. Dürfen wir hier nicht auch an die Gemeinde denken? Die Behausung Gottes im Geist, das Eigentumsvolk Jesu Christi, wie es Paulus nennt. Du sollst über mein Haus herrschen. Deinem Befehl soll mein ganzes Volk sich fügen. Ach, wenn das nur so wäre, mit der Gemeinde Jesu Christi. Ohne deinen Befehl soll kein Mensch seine Hand oder seinen Fuß aufheben. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann sagt der Pharao, siehe, ich habe dich heute eingesetzt über das ganze Land Ägypten. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Wir sind dem Herrn Jesus Christus ein wenig gefolgt, in den Stufen seiner Erniedrigung, aber auch in den Stufen seiner Erhöhung. Der Heilige Geist, der Jesus verherrlichen will, schenke es uns, dass auch durch diese Stunde der Herr Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, in unseren Herzen verherrlicht worden ist. Amen.